At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Der Deutsche Fußballbund ist stolze 123 Jahre alt, aber eine solche Woche hat es wohl in der langen Geschichte des DFB auch noch nicht gegeben. Am vergangenen Sonntag wurde erstmals mit Hansi Flick ein Bundestrainer entlassen. Am Dienstag gab es dann unter Interimstrainer Rudi Völler gegen Frankreich die sportliche Wiederauferstehung. Am Freitag sickerte durch, dass mit Andreas Rettich ein streitbarer Geist DFB-Geschäftsführer Sport werden soll. Und dann ist ja auch noch die Königspersonalie zu klären, nämlich die des Bundestrainers. Viel Stoff für unsere Debatte, das sind unsere Themen. Die Flick-Nachfolge ist durchaus kompliziert. Das rasante Spitzenspiel endete 2:2 unentschieden und der doppelte Hummels sorgte dafür, dass Borussia Dortmund Anschluss an die Spitzengruppe findet. Der hart erkämpfte 4:2 Erfolg in Freiburg lässt den BVB erstmal durchatmen, aber das werden wir heute nicht können. Dafür ist die Themenlage zu komplex. Ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen. Unser Sky-Experte, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, steht, ich sage leider, nicht zur Verfügung für das Amt des Bundestrainers. Er glaubt, die Nationalmannschaft braucht unabhängig vom Trainer ein klares System. Schönen guten Abend, lieber Lothar. Herzlich willkommen an Sylvie Walker, unsere frühere Sky-Kollegin, die jetzt moderiert für Blue Sport in der Schweiz, Champions League und Europa League unter anderem. Und sie findet, Laptop weg, mehr Normalität. Das ist das Gebot der Stunde. Und ich glaube, mit dieser Einschätzung stehst du nicht ganz alleine. Bernd Schmelzer, seit sagenhaften 36 Jahren für den Bayerischen Rundfunk unterwegs und seit vielen, vielen Jahren auch Experte für die deutsche Fußballnationalmannschaft, urteilte relativ hart, dass unter Flick zuletzt eine Art heilloses Durcheinander geherrscht habe. Die Aussage habe ich wörtlich von dir gehört. Herzlich willkommen. Und Felix Magath, Meistertrainer, Champions League-Sieger, Europameister, sagt, ich traue mir den Job als Bundestrainer durchaus zu.
Ja.
Warum hat denn der, nach Ihrer Wahrnehmung, der DFB sich da jetzt noch nicht bei Ihnen gemeldet?
Ich kann nicht für den DFB sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Und nachdem eben letzten Sonntag, sagen wir, zum Beispiel hier Ihr Kollege Didi Hamann meinen Namen genannt hat als Nachfolger, bin ich natürlich dann auch ständig angesprochen worden auf die Tatsache. Und ich denke mal, da die Position offen ist, habe ich auch das Recht eben dazu, ne, wenn es um mich geht, auch Stellung zu nehmen. Insofern habe ich mich dazu geäußert, dass ich mir diese Aufgabe zutraue, aber entscheiden ist natürlich, was der DFB oder Vertreter des DFB wollen. Und wie gesagt, ich kann nicht sagen, was die für ein Anforderungsprofil an ihren Trainer haben. Insofern kann ich nicht sagen, ob ich der Richtige bin.
Glauben Sie denn, dass es da einen Anruf geben wird oder geben könnte?
Du musst das glauben, also das, sagen wir, da bin ich entspannt, ne? Also wir sind wieder in der Situation, mir geht es gut, also ich bin relativ gesund, ne? Habe auch keine sonst größeren Probleme, und von daher, ich komme gerade aus dem Urlaub, also mir geht's jetzt gut und mir geht's auch gut, wenn keiner vom DFB anruft.
Und wenn einer anriefe, würde es Ihnen noch besser gehen?
Da ging's mir erstmal genauso gut, aber anschließend hätte ich dann wahrscheinlich doch auch ein paar Probleme.
Mal gucken, aber die werden ja zu lösen. Vielleicht wird es in der Nationalmannschaft gut gehen. Wir werden das alles in aller Ruhe besprechen, Lothar. Ich habe eben gesagt, eingangs, Sie stehen nicht zur Verfügung. Ich werde oft gefragt, warum wird Matthäus jetzt eigentlich nicht als Teamchef gehandelt? Gibt es irgendeine Konstellation, in der Ihr Nein wackeln könnte?
Nein.
Definitiv nicht.
Nein, weil mein Leben ist super organisiert. Ich bin gesund. Ich bin auch ein paar Jahre noch jünger wie der Felix, aber ich habe nicht so viel Urlaub wie er, weil ich habe ja auch meine Jobs.
Und ja, wir fordern auch was.
Und das ist alles super organisiert bei mir. Ich bin sehr nah am Fußball dran. Ich bin mit Leidenschaft dabei, ich bin mit Herz dabei bei jedem Spiel, auch gestern in Bochum, ja, auch heute Nachmittag vor dem Fernseher. Also ich ziehe mir Fußball rein und habe natürlich noch andere Aufgaben und nicht nur berufliche, sondern auch private. Ich habe einen 10-jährigen Sohn und das, was ich bei meinen größeren Kindern, bei meinen älteren Kindern ein bisschen versäumt habe, das möchte ich natürlich nachholen. Aber natürlich kann man mich mal anrufen und Rat fragen, wenn Sie meinen, Sie brauchen Rat. Aber ich
ist das passiert bisher?
Nein, absolut nicht. Und ich bin auch nicht böse. Jeder hat sein Team. Und genauso wie Felix nicht weiß, was denkt überhaupt der DFB? Was wollen wir denn für eine Lösung? Wollen wir eine Lösung bis zur Europameisterschaft? Wollen wir eine längerfristige Lösung? Das weiß nicht Felix, das weiß nicht ich. Das wissen die Leute, die beim DFB zusammensitzen. Und sie werden irgendwann eine Lösung, hoffentlich noch vor der USA-Reise, vor dem nächsten Länderspiel, präsentieren.
Wäre Felix aus Ihrer Sicht ein geeigneter Mann?
Ja, Rudi hat viel für den deutschen Fußball gemacht. Felix hat viel für den deutschen Fußball gemacht. Er war nicht nur ein großer Spieler, sondern hat auch als Trainer große Erfolge, hat große Spieler trainiert. Also er weiß auch mit solchen Spielern, die in der Nationalmannschaft bei Manchester City gespielt haben, in Madrid spielen, bei Bayern München die Champions League gewonnen haben. Ich glaube, Felix weiß, wie er mit den Spielern umzugehen hat. Und außerdem hat er dann auch er, wenn er Bundestrainer werden sollte, ein gewisses Team um sich herum, das ihn unterstützt.
Das Thema Taskforce, Nationalmannschaft, man könnte auch sagen Arbeitsgruppe, wird uns heute auch begleiten. Heute kam nachmittags die Meldung rein, dass Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzlaff sich aus dieser Taskforce zurückziehen werden. Hintergrund ist die Verpflichtung von Andreas Rettig als zukünftigem DFB-Geschäftsführer Sport. Das ist ein streitbarer Geist. Rummenigge, Minzlaff und Rettig haben durchaus konträre Positionen gehabt. Das ist ja erstmal nicht verwerflich. Aber vor allem scheint es wohl darum gegangen zu sein, dass sie nicht informiert waren. Passt das zu Ihrer Wahrnehmung vom DFB, wenn es so gewesen sein sollte?
Das war so und das ist die Wahrnehmung, die ich von DFB habe und nicht nur seit gestern oder heute, sondern seit vielen Jahren. Beim DFB ist sehr viel Unruhe gelaufen in den letzten 6-7 Jahren, würde ich sagen. Letzte Normalität war bei mir oder für mich zeitlich gesehen Wolfgang Niersbach. Da hat es noch funktioniert, da waren auch die Kontakte gut, da hat man noch Gespräche miteinander geführt. Danach ist es ein bisschen, sagen wir mal, aus dem Ruder gelaufen und das passt eigentlich ins Bild, wenn man eben die Taskforce nicht fragt, wenn man so eine sportliche Entscheidung trifft.
Sie sagen, es war so, das heißt, Sie haben sich da nochmal informiert?
Ja, also es hat ja auch Karl-Heinz Rummenigge sich schon dazu geäußert und wenn Karl-Heinz was sagt, dann erfindet er das nicht, sondern es war dann wirklich so und ja, ich kann es nachvollziehen und ich bin auch nicht überrascht, das ist genauso wie beim Bundestrainer und bei allen oder bei vielen Entscheidungen beim DFB, auch mit dieser Netflix-Doku, das sind Dinge, die einfach nicht gehen. Einen Tag vor dem Japan-Spiel demontiert man irgendwo auch den Nationaltrainer mit so einer Doku, ja, kein Mitspracherecht. Es sind Dinge, die einfach in den letzten 12 Monaten passiert sind, die nicht so passieren hätten dürfen. Weltmeisterschaft, die ganzen Diskussionen, alles danach. Nur Fragezeichen, Fragezeichen, Komma. Es waren nie Punkte, es waren nie Entscheidungen, klare Entscheidungen. Ein Miteinander. Und wenn es dieses Miteinander nicht gibt, dann wird der DFB auch keine Erfolge haben. Weil nur immer die Mannschaft ist ganz sicher nicht schuld. Und das hat sie am Dienstag gezeigt.
Silvi, ganz schön viel Stoff. Ne? Eigentlich wollten wir in erster Linie mal über den möglichen Bundestrainer diskutieren. Jetzt gibt es noch diese Geschichte mit der Taskforce. Fangen wir vielleicht mit der Frage des zukünftigen Bundestrainers, also des Nachfolgers von Hansi Flick an. Hast du einen Favoriten?
Favoriten? Auf jeden Fall jemand, der erfahren ist, der, du brauchst den Jungs nicht mehr erklären, wie sie zu spielen haben. Taktisch haben die es alle drauf, das hat Lothar auch immer wieder erzählt. Also in dem Verein haben sie es bewiesen, konnten sie es zeigen. Du brauchst jetzt jemanden, der motiviert, der alle in ihre Schranken weist und dieses zusammen, dass wirklich jeder sein Leben dort auf den Platz bringt. Und deswegen Erfahrung, vielleicht sitzt dann einer unter uns, der die definitiv mitbringt, ist Felix Magath. Ich wollte ihn damals ja zu 1860 bringen, hat noch nicht geklappt. Herr Magath, jetzt der Trainerjob als deutscher Nationaltrainer klingt ein bisschen besser, glaube ich, oder?
Nein, schauen Sie, mir geht es ja so wie Lothar Matthäus. Ich bin leidenschaftlicher Fußballer und mich interessiert es nicht. Ich habe, wie gesagt, mit dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft meine aktive Laufbahn beendet, habe aber auch in der zweittiefsten Klasse in Deutschland das Fußballspielen angefangen. Also ich habe die gesamte Bandbreite mitgemacht. Und insofern, ich habe mein ganzes Leben Fußball gelebt. Ich kann mich ja nur wundern, dass man halt bei irgendeiner Institution auf Menschen verzichten kann, die ihr ganzes Leben lang erfolgreich in irgendeiner Branche gearbeitet haben. Also das mag verstehen, wer will. Ich verstehe es nicht.
Du?
Nein. Ich verstehe es auch nicht. Und ich habe auch, als ich vorhin gekommen
guter
bin,
Job, ne, wenn man so kurz fragen kann.
Man steht einfach, man steht da und als ich vorhin erfahren habe, dass Felix Magath heute im Studio ist, habe ich gesagt, oh, da freue ich mich. Dann darf ich mal neben dem künftigen Bundestrainer sitzen. Also ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen, weil ich das auch, wie er, Herr Magath selber gesagt hat, für jemanden halte, der ganz lange dabei ist, ganz viel Erfahrung hat und vor allen Dingen etwas mitbringt, was ja in den letzten Jahren nicht der Fall war. Ein Außenstehender, der mal von außen eine andere Ansicht mit reinbringt, der kommt nicht aus dem Verein von innen, sondern das ist mal ein anderer Blickwinkel auf die Mannschaft, auf den ganzen
Außenstehender
DFB
bezogen auf den DFB.
Ein Außenstehender bezogen auf den DFB und bringt vielleicht mal einen anderen Blick drauf, auf die Mannschaft, auf die Strukturen insgesamt beim DFB. Deswegen könnte ich mir das so etwas sehr gut vorstellen. Natürlich auch Louis van Gaal, der auch im Gespräch ist. Und
das die Frage ist ja, kann sich der DFB-Präsident das vorstellen? Kann sich Rudi Völler das vorstellen? Oder gibt es Vorbehalte gegen einen Mann wie Felix, der immer seine Meinung unverblümt geäußert hat?
Naja, das ist natürlich ein prinzipielles Problem, heutzutage eine Meinung zu haben, die nach außen darzustellen und die dann, ich sag mal, vom Verband auch oder von einer anderen Institution abgedeckt oder abgesichert werden muss. Das ist ein generelles Problem. Ich glaube, der Verband hat vielleicht ein bisschen Scheu davor, jemanden mit einer starken Persönlichkeit, mit einer starken eigenen Meinung damit zu integrieren in den Verband. Das hat Lothar ja auch am eigenen Leib erfahren. Der ist auch nie in seinem Leben gefragt worden, wie gesagt, weil er ja auch eine starke, eine eigene Meinung hat. Und deswegen führt da vielleicht kein Weg hin. Das könnte schon ein Hemmnis sein.
Also damit wir uns nicht falsch verstehen, wir sind jetzt hier, unsere Aufgabe in dieser Sendung ist es jetzt nicht dafür zu sorgen, dass Felix Magath oder Lothar Matthäus oder wie auch immer Bundestrainer werden, aber die Aspekte, und das werden wir im Laufe der Sendung machen, die dann zu einer Findung beitragen können, halt einfach zu beleuchten. Einmal noch, bevor wir uns die Ereignisse nochmal sozusagen in einem Filmbeitrag anschauen, Lothar, die Nachfrage, also beim DFB, meldet sich keiner. Es hätte ja nahe gelegen, sie auch zumindest mal in diese Taskforce zu berufen. Ja, aber das hat sie gewundert, dass das nicht passiert ist?
Nö, eigentlich nicht, weil es waren ja 4, 5 kompetente Leute da gesessen. War ja nicht nur Oliver Minzlaff und Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler war dabei, Oliver Kahn war dabei. Also da waren schon welche dabei, die im Fußball auch sehr viel erreicht haben, würde ich sagen. Watzke war auch dabei. Ja. Und von dieser Seite her waren es ja kompetente Leute. Also Kompetenz war ganz sicher vorhanden. Und man sollte jetzt nicht diese Taskforce ein Bierzelt mieten und dass das Bierzelt voll ist und jeder hat was zu sagen. Wir sind beim Oktoberfest, da darf man darüber reden. Nein, ich glaube, dass die Taskforce sehr gut besetzt war. Vor allem eben auch mit den Erfahrungen, die gerade die beiden, die jetzt vielleicht ausscheiden, Oliver Minzlaff und Karl-Heinz Rummenigge, mitgebracht haben, mit unterschiedlichen Sichtwinkeln. Die haben ja eine unterschiedliche Karriere gemacht. Und ich glaube, dass dann auch da wieder jetzt zwei wertvolle Mitglieder dieser Taskforce nicht mehr zur Verfügung stehen.
Definitiv. Hat sich denn der DFB-Präsident Neuendorf mal mit Ihnen generell persönlich ins Benehmen gesetzt, Sie mal kontaktiert?
Persönlich nicht, aber man spricht natürlich miteinander. Wir haben uns beim Bundesliga-Öffnungsspiel in Bremen gesehen gegen den FC Bayern, waren noch vor dem Spiel gemeinsam essen, aber Rudi Völler war dabei, Watzke war dabei,
also Hansi Flick
war dabei, aber nicht kein Vier-Augen-Gespräch. Mit Rudi natürlich schon meine Vier-Augen-Gespräche, aber da geht es generell um Fußball und außerhalb seines Jobs eigentlich. Also einfach ein bisschen informativ austauschen.
Gut, also ganz, ganz viel. Wir haben es angerissen. Jetzt fasst Stefan Graf die aktuell bewegten Zeiten beim Deutschen Fußballbund noch mal kurz zusammen.
Es ist schon eine Weile her. Da gab es sportlichen Erfolg, Euphorie. Deutschland war nicht nur auf dem Papier eine große Fußballnation. Und was ist heute?
Wir wursteln vor uns hin, denken, wir sind die Größten im Jugendfußball, im Seniorenfußball. Und da geht es jetzt seit 6 Jahren bei der A-Nationalmannschaft, geht's da, sind wir im Rückwärtsgang. Frische Impulse, neue Gesichter, die auch die Sachen ansprechen, wie sie sind, dass sich wirklich mal was ändert, das brauchen wir jetzt.
Einen frischen Impuls gibt es schon mal. Nachfolger von Oliver Bierhoff ist Andreas Rettig, über den Rudi Völler einst sagte.
Was er gerne hin und wieder tut, so ein bisschen einen auf Schweinchen schlau machen.
Für Didi Hamann ist es eine mutige Entscheidung, denn Rettig ist
einer, der immer den Sport im Vordergrund sieht und immer kritisch ist gegenüber dieser Kommerzialisierung. Deswegen ein mutiger Schritt, aber ich glaube kein schlechter.
Angeblich haben aber zwei große Persönlichkeiten des deutschen Fußballs die Ernennung von Rettich über die Medien erfahren. Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzlaff treten mit sofortiger Wirkung aus der DFB-Taskforce aus. Dabei gibt es doch wichtige Aufgaben, die Trainersuche zum Beispiel.
Klar, es ist wichtig, dass es ein deutsch sprechender Nationaltrainer ist. Das ist, glaube ich, das ist die Basis von allem und natürlich auch ein Topmann. Ich meine, das ist der wichtigste Trainerjob in unserem Land.
Das ist eine große Aufgabe, vor allem, ja, wie wir gerade drauf sind oder was alles passiert bei uns. Aber ich glaube, der nächste Trainer, der kommt, der hat nicht viel zu verlieren.
Das kann man auch anders sehen. Immerhin steht nächstes Jahr die Heim-EM an und damit wir da solche Bilder sehen, bleibt nicht viel Zeit.
Jetzt haben wir noch 6, 7, 8 Spiele bis zur Heim. Also wir müssen schon schauen, dass wir irgendwann da mal diese Euphorie und diese Stimmung gegenüber der Nationalmannschaft ändern.
Der Sieg über Frankreich.
Das war jetzt der erste Schritt, das muss jetzt weitergehen in Amerika und dann nächstes Jahr.
Bis zur USA-Reise soll der Flick-Nachfolger feststehen. Als Top-Kandidat gilt Julian Nagelsmann.
Ja, Julian ist ein guter Trainer, ist auf jeden Fall eine gute Person auch. Schauen wir, was passiert.
Bei FC Bayern würde das sicherlich nicht scheitern.
Ein weiterer Kandidat, Louis van Gaal, spricht Deutsch.
Ein dicker Kuss.
Und hat durchaus Fürsprecher, aber nicht nur er.
Für mich waren die zwei Namen Magath und van Gaal. Das sind Staatsmänner, die stehen da draußen mit Anzug.
Und wie es der Zufall will, ist einer dieser beiden Staatsmänner heute unser Gast bei Sky 90.
Genau, Zufälle gibt's. Felix Magath hat, Felix Magath hat eben schon einiges dazu gesagt. Wollen wir aber jetzt zunächst noch mal schauen auf die Personalie Andreas Rettich. Es ist ein renommierter Mann, der viele Jahrzehnte im Profifußball unterwegs war, der zuletzt durchaus mit kritischen Positionen, die wichtig sind, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, aufgefallen ist, zum Beispiel zum Thema Kommerzialisierung Katar. Aber klar ist auch, dass er mit dem, wofür er steht, schon ziemlich konträr ist zu dem, was andere starke Leute im Fußball verkörpern. Hat dich überrascht, dass Andreas Rettich diese Person oder diese Position ausfüllen soll?
Also mich hat als erstes der Name so oder so überrascht, weil ich erinnere mich noch bei Sky auch viele Interviews hier gelaufen sind. Ich hatte Herrn Rettich damals und Karl-Heinz Rummenigge sogar im Interview beide. Und da ging es damals um die Fernsehgelder und die sind sich verbal, haben sie sich so einen Schlagabtausch gegeben. Man hat auch immer wieder mitbekommen, dass der Name Rettich eigentlich im Fußballgeschäft sehr umstritten ist, gerade bei den großen Köpfen. Und dann ihn zu holen, obwohl andere Lösungen wohl da waren. Man hat ja auch mit anderen gesprochen vorher schon. Unter anderem Matthias Sammer hatte auch kein Hehl draus gemacht, dass Sami Khedira seine Wunschlösung wäre. Klar, dass diejenigen dann sich auch jetzt gerade wundern, warum man überhaupt vorher mit ihm gesprochen hat, wenn dann diese Lösung Rettich auf einmal kommt.
War das ein Alleingang von Bernd Neuendorf nach deiner Einschätzung? Weil das ist ja schon ein interessanter Punkt. Also wenn jetzt Rettich verpflichtet worden wäre, zumindest mit dem Wissen von Watzke und oder Völler, was wir nicht wissen, dann würden das ja Rummenigge, Minzlaff auch nicht so wirklich amüsiert aufgenommen haben.
Also es sieht zumindest mal so aus, dass es ein Alleingang ist oder aus einer ganz kleinen Gruppe von Menschen heraus diese Entscheidung getroffen worden ist. Denn wenn Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzlaff jetzt zurücktreten, dann muss man davon ausgehen, dass sie ja nicht informiert worden sind. Das heißt, diese Taskforce hat sich in diesem Fall übergangen gefühlt. Also da ist die Force zur Farce geworden sozusagen und das ist...
Sie hat sich im Grunde genommen hart formuliert, jetzt auch genau. Eigentlich schon erledigt.
Ne? Genau, die hat sich eigentlich hatte die Taskforce mit der Entscheidung jetzt erledigt, weil ja auch zwei wichtige Mitglieder nicht mehr dabei sind. Also das scheint schon so ein bisschen ein Alleingang gewesen zu sein und was mich persönlich gewundert hat...
Darf ich kurz da nachhaken? Will Neuendorf damit bewusst auf Gegenkurs zum Fußball, zu den etablierten Größen im Fußball gehen?
Das glaube ich nicht.
Oder ist ihm gar nicht klar, was für eine Tragweite diese Personalie Rettich möglicherweise haben
könnte? Also das glaube ich nicht, dass er jetzt auf Konfrontationskurs gehen will. Ja, diese Tragweite ist vielleicht im ersten Moment nicht so hundertprozentig bewusst gewesen. weil es ja schon eine gewisse Konfrontation, die birgt die in sich, mit Leipzig, mit Bayern München. Uli Hoeneß hat ja hier auch schon angerufen bei euch in der Sendung.
Das war ein Doppelpass.
Oder Doppelpass.
Aber er darf auch gerne hier anrufen.
Und hat sich dazu geäußert. Also von daher ist eine Konfrontation sicherlich jetzt gegeben. Aber was mich gewundert hat, ist, dass der Name vorher überhaupt nicht durchgesickert ist. Also jeder war total überrascht, als Andreas Rettig da genannt wurde. Und das scheint schon da.
Aber das finde ich auch mal gut, dass mal der Name nicht vorher durchgesickert. Also er spricht aber dafür, dass wenig vorher beschreiben
wenig involviert müssen. Offensichtlich.
Ja, und was ich gelesen habe, ich weiß es ja nicht, dass Herr Rettig auch Herrn Neundorf unterstützt hat bei der Präsidentschaftswahl. Also da ist ja schon eine Verbindung vorher da gewesen. Und ich glaube nicht, dass Herr Watzke auf seine Art, wie er über Fußball denkt und Investoren, dass er damit auch zufrieden ist. Also auch da ist wahrscheinlich ein bisschen ein Gegenwind von Dortmunder Seite auch zu spüren, aber was Herrn Rettig betrifft. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wer das entschieden
wie
hat.
Wie hast du das denn aufgenommen?
Ja, überraschend, wie alle, glaube ich. Also da war jeder überrascht. Das ist ja gekommen von einer Sekunde auf die andere. Ja, es ist geheim gehalten worden. Deswegen gehe ich davon aus, dass es wirklich nur ein kleiner Kreis wusste, wer dann eben diese Nachfolge von Oliver Bierhoff annimmt.
Ist das eine kluge Entscheidung, mal losgelöst jetzt vom Verfahren der Ernennung?
Ja, klug war es ganz sicher nicht. Die Leute, die in der Taskforce sitzen oder alle Verantwortlichen, die vielleicht nicht informiert waren, wo eigentlich informiert hätten sein sollen, nicht zu informieren. Das war ganz sicher nicht sehr klug.
Ja, wie gesagt, da das so eine überraschende Entscheidung ist, hat es immer wieder genau Chance, Risiko. Ne? Also man weiß jetzt nicht, also ich weiß jetzt nicht so genau einzuordnen, wie er diese Position ausfüllen soll, was er ausfüllen soll. Wir hatten ja bisher jemand mit Oliver Bierhoff, der eben auch vom Fußball her kam, der eben durch seine Spielertätigkeit natürlich auch international Kontakte hatte. Ne? Das ist ja für den DFB ja auch wichtig. Insofern, ich weiß jetzt nicht bei Herrn Rettig, inwieweit er international vernetzt ist. Insofern ja, konnte ich das jetzt schwer einordnen.
Er ist generell schon gut vernetzt, allein auch aus seiner jahrzehntelangen Tätigkeit. Und viele haben ja auch gesagt, Lothar, ja?
Was mich eigentlich so ein bisschen wundert, wir haben den Namen Khedira gerade schon gehört. Ja. Ich meine, wenn ich Khedira holen will vor 3-4 Wochen und es klappt eben nicht, okay. Aber ich glaube, dass Herr Rettig ja ganz andere Ideen hat. Und die sind ja für den gleichen Posten, waren die ja im Gespräch. Und Khedira war ja der Wunschkandidat, soll aus wirtschaftlichen Gründen nicht geklappt haben, weiß ich nicht, habe ich gelesen. Aber deswegen hat mich das so gewundert, dass man jetzt eine andere Richtung auf einmal fährt und eine komplett andere.
Könnte es sein, dass man Rettig sozusagen, also dass man die Aufgaben generell auf mehrere Schultern verteilt und theoretisch eine Personalie Khedira rein für den sportlichen Bereich Nationalmannschaften noch möglich?
Noch zusätzlich? Wäre, ja? Nein, das glaube ich nicht. Also noch zusätzlich kann ich mir nicht vorstellen. Lothar hat es ja gesagt, es ist damals bei Sami Khedira offensichtlich am Finanziellen gescheitert. Das war so das, was man lesen konnte. Und wenn du jetzt Andreas Rettig hast, dann wirst du nicht Sami Khedira noch dazu nehmen, weil dann hast du ja nochmal eine Kostenstelle mehr. Das erscheint wirklich unwahrscheinlich, zumal du ja auch jetzt, ich sag mal, im Bereich des Bundestrainers noch ein paar Kosten offen hast und dann noch ein bisschen schaust, dass du die Lücken erstmal decken musst.
Ja, Hannes Wolf ist ja auch noch da für die Akademie. Also von dieser Seite ist, glaube ich, der sportliche Bereich, bis dass der Bundestrainer noch nicht da ist, eigentlich ganz gut abgedeckt mittlerweile. Und mit Sandro Wagner ist ja auch einer, der jung ist, der dynamisch ist, der die Spielersprache spricht und der vor allem auch ehrgeizig ist und die nächsten Schritte machen möchte. Ich glaube, das hat man schon am Dienstag gesehen. Die beiden waren ja neben Rudi Völler auf der Bank und ich glaube, dass da schon eine gewisse Kompetenz da ist, die aus dem Fußball kommt.
Aber spricht von den künftigen Co-Trainern.
Ja. Aber erleben wir jetzt heute eigentlich erst den Beginn eines möglichen Streits zwischen Neundorf, Rettig, DFB und eben anderen Größen des deutschen Fußballs? Ich will da nochmal drauf zurückkommen, weil ich glaube schon, dass da eine ganze Menge Konfliktpotenzial steckt.
Ich überlege mir gerade, ob es dreist oder naiv ist, dass ein Neundorf, der jetzt vielleicht auch seine Fälle schwimmen sieht, dann jemand installiert, der ihn vorher sehr unterstützt hat und dann ohne die Zustimmung von dieser Taskforce, die ja dafür da war, um eigentlich den deutschen Fußball nach vorne zu bringen. Und ganz kurz nochmal auch zu den finanziellen Sachen. Ich hatte eben gehört, dass noch gar nicht über Finanzen wirklich gesprochen wurde mit den vorhergehenden Kandidaten.
Also mit Khedira beispielsweise.
Ja.
Okay.
Also war man da offensichtlich noch gar nicht so weit.
Doch, es wurde über Finanzen gesprochen. Ich weiß das eben auch aus der Seite von Khedira. Da ist vorhin schon mal ein Name gefallen. Also aus dieser Richtung ist da schon irgendwie so rübergekommen, dass da wirtschaftlich die beiden Parteien sehr weit auseinandergelegen sind.
Wer sucht denn jetzt den neuen Bundestrainer aus?
Wahrscheinlich.
Dann greifen wir mal auf deine jahrzehntelange DFB-Erfahrung
zurück. Wahrscheinlich der DFB-Präsident, dann jetzt mit Andreas Rettig zusammen.
Rudi Völler.
Und Rudi Völler wird dabei sein. Der hat ja schon gesagt, im Rahmen der Länderspielreise, beziehungsweise der Länderspiele der letzten, dass er sich jetzt drum kümmern wird. Das steht auf Position 1 der Tagesordnung jetzt bei ihm jeden Tag. Und dann werden die zu dritt vielleicht noch die Restforce, glaube ich, so muss man sie bezeichnen.
Ja, Aki Watzke auf jeden Fall.
Aki Watzke auf jeden Fall gehört noch dazu. Aber die Gruppe wird immer kleiner. Ne?
Okay, das muss man ja vielleicht auch nicht mit irgendeinem Gremium benennen. Die Bayern hatten ja zuletzt auch eine Gruppe, die sich um Transfers gekümmert hat. Die wird ja jetzt auch.
Naja, aber es gab auch das Gremium, das entscheiden musste, dass man sich von Hansi Flick trennt. Also dieses Gremium ist ja zusammengetreten. Das war eine ganz relativ große Gruppe von Menschen, die sich da zusammengeschaltet hat. Und also die ist jetzt zumindest schon mal ein bisschen kleiner geworden.
Wollte die Mannschaft zuletzt Flick nicht mehr wirklich?
Das kann ich mir so nicht vorstellen, weil die Spieler ja auch, wie man das im Nachhinein gehört hat, ich hätte noch die Möglichkeit mit Ilkay Gündogan am Tag danach noch ein Gespräch zu machen. Also die waren völlig überrascht. Ja, die hatten damit überhaupt nicht gerechnet, dass es jetzt so kurzfristig kommen könnte. So sagen sie zumindest. Und das muss man ja zunächst mal glauben. Wenn der Kapitän sagt, also er war völlig überrascht und er hat gerade noch schnell irgendwie seine 7 Sachen zusammengesammelt, um noch eine Rede, die er da halten musste bei der Verabschiedung, zurechtzukriegen. Also ich glaube nicht, dass sie ihn nicht mehr wollten. Das kann ich mir so nicht vorstellen.
Na gut, also den Eindruck, den die Nationalmannschaft in den letzten Monaten ja abgeliefert hat, war ja der von... Also Hoffnungslosigkeit. Also es war ja nie irgendwann zu sehen, oh, da ist ja was drin in der Truppe, sondern es war ja ein Spiel im Grunde schwächer als das andere. Von daher, also glaube ich, dass die Spieler mit diesem Trainer nicht wollten. Warum, wieso, keine Ahnung, aber das hat nicht zusammengepasst aus meiner Sicht.
Kann eine Mannschaft bewusst gegen einen Trainer spielen oder lässt sie es einfach laufen?
Also natürlich kann auch eine Mannschaft bewusst, aber ich glaube nicht, dass in so einem Fall eine bewusste Entscheidung von Spielern da war, die gesagt haben, den lassen wir jetzt hängen, sondern sie haben einfach nicht auf ihn reagiert, auf Hansi Flick. Und von daher hat jeder sich zurückgezogen und jeder hat sein Ding gemacht. Wir haben ja die Situation, dass im Grunde kein Spieler mehr gut gespielt hat bei der Nationalmannschaft.
Die Mannschaft hat sich nicht mehr als Einheit präsentiert und natürlich hat Hansi auch Entscheidungen getroffen. Ich glaube jetzt zum Beispiel Süle oder Goretzka, wo ja auch diskutiert worden sind, die waren ein bisschen unglücklich, weil die hätte ja wieder zurückgebraucht. Und wenn du irgendwo mal so ein bisschen den Riss reinbringst, wie kann das noch funktionieren danach? Also ich bin überzeugt, dass viele Spieler an Hansi Flick glauben, aber auch viele Spieler oder der andere Teil der Spieler so ein bisschen, ja, unsicher waren, was machen wir hier überhaupt? Die haben nicht die Sicherheit gehabt. Und Hansi hat ja auch viel probiert, ja, viele Systeme probiert, viele Spieler probiert. Ja, es ist so ein bisschen das Vertrauen nicht mehr da gewesen, aus dem Grund, dass wir nicht wussten oder dass der Spieler nicht weiß, hey, braucht er mich jetzt? Bin ich überhaupt noch ein Stammspieler? Welche Position spiele ich? Und so weiter. Und ich glaube, das hat die Mannschaft im Endeffekt so verunsichert, dass sie einfach nicht mehr als Mannschaft funktioniert hat. Und Rudi hat es dann wieder im Endeffekt einfacher rübergebracht, hat einfach Positionen verteilt, die Spieler größtenteils gekannt haben, auch wenn Tah auf der rechten Verteidigerposition gespielt hat. Und es war einfach auch nicht mehr so viel Ballbesitz, auch nicht mehr vorne angreifen. Ja, dann habe ich nämlich den Raum, den die Japaner ja von uns bekommen haben, den haben wir dann auf einmal gehabt. Habe ich auch irgendwann mal vor 2 Wochen gesagt, wir brauchen noch nicht immer 80% Ballbesitz. Wir brauchen Räume, um unsere Schnelligkeit auszuspielen, weil wir ja vorne keinen Stürmer drin haben. Es waren dann auch so Entscheidungen, die dann nicht irgendwie bei der Mannschaft vielleicht gut angekommen sind. Vielleicht hat die Mannschaft auch lieber mit einer 9 gespielt vorne, auch wenn es vielleicht jetzt nicht Lewandowski oder ein Kane ist, aber wir hatten auch Möglichkeiten vorne zumindest mit einem Spieler zu spielen, dass man einen Anspielpunkt hat. Gegen Japan sind wir gar nicht in den 16er vorne reingekommen und Rudi hat es dann geändert. Er hat auf Konter gespielt, Ballverlust des Gegners oder Ballgewinn der eigenen Mannschaft und dann schnelles Umschaltspiel. Das war auf einmal der Schlüssel zum Erfolg.
Welche Chance hast du denn als Trainer noch, wenn du merkst, wie Flick dir schwimmen die Fälle davon, du verlierst, wie man so sagt, die Mannschaft? Oder bist du chancenlos?
Ja, gut, solange du die Funktion hast, hast du natürlich eine Chance, an die Spieler ranzukommen. Du musst aber halt die richtige Analyse getroffen haben vorher.
Und das hat er nicht.
Das kann ich nicht sagen. Ich kann ja nur den Eindruck, den die Mannschaft mir halt vermittelt hat, dass nichts mehr gestimmt hat, dass nichts mehr zusammengepasst hat. Lode hat es ja auch viel, viel besser erklärt, als ich das jetzt gesagt habe. Das hat alles damit zu tun, dass wenn einer seine Position nicht hat, ja, der ist unsicher. Der will nicht gegen den Trainer, aber der hat keine Sicherheit. Und deswegen wird er auch nicht gut spielen dann, wenn er keine Sicherheit hat. Den Spielern musst du Sicherheit geben. Das ist es, was sie vor allem brauchen. Und das ist das oberste Gebot. Wenn du eine Mannschaft hast, die keine Erfolgserlebnisse hatte, musst du erstmal vereinfachen, um wieder Sicherheit zu kriegen.
Welcher Trainer könnte das denn in Zukunft, wenn er nicht Felix Magath heißen sollte? Wer wäre Ihr Kandidat außer Ihnen selber sozusagen?
Ich habe diese Entscheidung nicht zu treffen. Ich wurde auch nicht angerufen und gefragt, was ich denn denken würde, wer denn der Richtige wäre. Also insofern, also da, wie gesagt, werden Sie schon einen Arbeitskreis bilden, der sich auf jemand einigt?
Neuen Arbeitskreis.
Neuen Arbeitskreis.
Da wäre dann der Lothar mit drin.
Ja, ja, genau. Ja, heute irgendeiner muss doch durch Ihren klugen Kopf geistern.
Also das ist wirklich schwer. Ne? Ich glaube, das Anforderungsprofil habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube, dass in so einer sozialen Situation ein erfahrener Trainer hilft. Und wenn Sie jetzt bei uns gucken in der Bundesliga, was haben wir denn da an erfahrenen Trainern?
Nicht so viele.
Da müssen wir so. Man
wäre
hat ja
nicht so jemand
man wie hat, ja, hat ja die Erfahrung was? Links liegen lassen die ja. letzten Jahre, vielleicht sogar fast schon Jahrzehnte. Aber sowas rächt sich dann halt in so einer Situation.
Einmal gesprungen wäre Christian Streich, der hat ja Erfahrung. Beispielsweise nach der Europameisterschaft, nach Ihrer Meinung, ein geeigneter Kandidat?
Natürlich ist er ein Kandidat, aber ich gehe davon aus, dass er es nicht machen wird, weil er glücklich ist mit seiner Funktion. Und bei ihm ist es halt so, dass er diese Internationalität halt mit SC Freiburg auch nicht gelebt hat die ganzen Jahre. Und ob er es dann kann, das kann ich nie beurteilen, so gut kenne ich ihn nicht. Ja, aber das ist ja, das wird ja halt auch immer unterschätzt. Das ist ein Unterschied, ob ich, ne, jetzt wie Loda nicht, ich war ja in drei Turnier-Endspielen gestanden, ne, wir zusammen, er noch in mehr, aber 80, 82, 86. Ja, aber wie gesagt, da weißt du doch, wie so eine Mannschaft funktioniert bei so einem Turnier, wenn du da dreimal teilgenommen hast, wenn du da drei Turniere miterlebt hast, da brauchst du niemand.
Und bei,
da
brauchst du auch, und bei den Turnieren, wie wir gemeinsam erlebt haben, hat ja auch nicht nur die Sonne geschienen, da hat es ja auch im Team Reibereien gegeben, ja?
Ja.
Wenn wir da an Spanien und an Mexiko denken. Aber das sind halt Erfahrungen, die hast du mitgemacht als Spieler und die sind ja nicht aus deinem Kopf draußen. Und du weißt dann eben, auf gewisse Dinge zu reagieren, vielleicht besser wie einer, der die Sachen nicht mitgemacht hat.
Ja, in Mexiko schien die Sonne, aber Franz Beckenbauer hatte keine gute Laune. Vorbereitung 82 in Spanien war auch legendär.
Ihr zwei sollt es machen. Also die zwei zusammen.
Aber jetzt wollen wir noch mal ganz konkret Namen durchgehen. Also wenn ich jetzt Felix Magath mal interpretiere, würde ich sagen, Julian Nagelsmann, gemessen an dem Profil, das er skizziert hat, wäre nicht seine Nummer eins, aber er ist ein Kandidat. Wie schätzt du A, die Chancen ein von Nagelsmann, umgekehrt auch die Chancen, Nagelsmann zu bekommen und auch seine Eignung? Dass er ein großes Trainertalent ist, geschenkt, das, oder mehr als ein Talent, also hat schon bei den Bayern gearbeitet, sicherlich jemand mit viel Potenzial.
Also die Chance, Nagelsmann zu bekommen, ist, glaube ich, relativ groß, weil die Bayern ja auch gesagt haben, sie werden jetzt da finanziell ihm keine Steine in den Weg legen. Da wird man sich mit dem DFB sicherlich in irgendeiner Art und Weise einigen können. Die Frage ist, was die Nagelsmann-Seite für Ideen hat, finanzieller Art. Und wenn man weiß, dass der DFB ja dann zwei Trainer mit Hansi Flick, der immer noch auf der Payroll steht, bezahlen muss, in einer ähnlichen Gehaltskategorie, sage ich mal, dann wird es vielleicht ein bisschen viel. Um das mal so ganz vorsichtig zu formulieren. Ja, dass er dazu geeignet wäre, von seiner Idee, Fußball zu spielen oder Fußball spielen zu lassen, glaube ich, steht außer Frage.
Aber eine spannende Frage zum Beispiel bei Nagelsmann wäre ja, wie würde sich das dann auf Manuel Neuer auswirken? Weil dass die beiden jetzt nicht das allerherzigste Verhältnis zueinander hatten, ist ja...
Sind nicht die einzigen, bei denen er beim FC Bayern nicht das allerherzlichste Verhältnis hatte. Das ist ja auch so ein internes Problem wohl offensichtlich gewesen da, dass er mit vielen so nicht zurechtgekommen ist. Ne? Und da wird er sicherlich aber, glaube ich, auch seine Lehren draus gezogen haben, seine Schlüsse draus gezogen haben, sich vielleicht in der Gruppe dann anders zu präsentieren, ja, auch sich ein bisschen mehr zurückzunehmen, keine Ahnung. Und dann diese Aufgabe anders anzugehen. Also eher, wie Lothar sagte, staatsmännischer.
Für mich ist auch viel zu wenig Zeit vergangen jetzt. Also es ist zu früh, Nagelsmann jetzt da zu installieren. Wir haben es gesehen, Uli Hoeneß hatte gesagt, Nagelsmann hatte viele Spieler verloren in der Zeit. Wie viele Spieler des FC Bayern hast du in der Nationalmannschaft? Ich finde einfach, er ist ein super Trainer, aber die internationale Erfahrung fehlt in dem Moment. Und wenn, braucht er einfach noch Zeit, weil sonst kommst du wegen wieder vom Regen in die Traufe, kannst dasselbe Risiko fahren, wie es ihm auch beim FC Bayern unterlaufen ist, dass es dann schneller zu Ende sein kann.
Ich finde es auch, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, was du jetzt machen willst. Willst du jetzt jemanden haben, der die Mannschaft erstmal mit Blick auf die Europameisterschaft trainiert, also in Anführungszeichen auf Vordermann bringt, nur für dieses Turnier, bis Ende des Turniers, oder brauchst du jetzt jemanden, mit einer gewissen Perspektive.
Soll ich mal eine persönliche Meinung reinbringen? Ich sage, du kannst, wenn du eine Europameisterschaft 2024 im eigenen Lande hast, musst du die Coins darauf setzen. Oder? Also da kannst du eigentlich erst...
Das andere ist doch Jugendfußball.
Genau so.
Worüber reden wir? Über Perspektive oder über Philosophie? Das hat doch jetzt völlig uninteressant. Wie das geht, so ein Turnier jetzt zu spielen. Und zwar, das Turnier ist ja wichtig, nicht nur wichtig für den Deutschen Fußballbund, denn wir haben uns ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert, die letzten Partien, ne? Sondern für ganz Deutschland. Ganz Deutschland bräuchte ja ein Erfolgserlebnis. Ganz Deutschland will ja eigentlich ein schönes Turnier wie 2006.
Mhm. Ja? Und dieses Erfolgserlebnis nimmst du ja mit. Nicht vielleicht dann der gleiche Trainer, aber als Mannschaft, als Volk nimmst du wieder diese Stimmung mit, die wir seit 5 Jahren nicht mehr haben. Wir haben ja nicht nur 3 große Turniere im Endeffekt liegen lassen. Wir haben auch 2-mal Nations League nicht die Resultate erzielt. Also in den 5 Jahren ist ja nichts passiert, außer Ergebnisse gegen schwächere Mannschaften. Wir haben Oman gewonnen, wir haben Costa Rica gewonnen und dann haben wir noch Peru gewonnen in den letzten 12 Monaten. Der Rest ist nicht gewonnen worden und das kann nicht unser Anspruch sein. Deswegen, wie gesagt, und das hat ja auch Rudi gesagt, wir brauchen wieder Euphorie. Wir brauchen wieder so ein Stadion wie am letzten Dienstag in Dortmund, wo die Leute die Mannschaft anfeuern, wo der Glaube wieder da ist, wo man sieht, die Mannschaft kämpft, die steht zusammen, Kompaktheit, Leidenschaft. Ja, sie kämpfen füreinander. Mhm. Und wir hatten ja da auch in der ersten Halbzeit gleich mit Verletzungen zu tun, etc., etc. Also Kimmich ist ausgefallen kurz vorher. Aber die Mannschaft hat funktioniert und dann zählt der Einzelname nicht. Das hat bei uns auch nicht gezählt. Natürlich hat der eine mal ein Tor mehr wie der andere gemacht. Aber die Mannschaft hat das erste Mal wieder seit langer, langer Zeit funktioniert. Und das ist wichtig. Und das für 7, 8 Monate bis zur EM. Gute EM, Euphorie. Und die nimmt man dann als Fußballfan und als Fußballexperte oder als Fußballverantwortlicher mit in die nächsten Jahre.
Lothar, persönliche Beobachtung, bei keinem Thema bist du so emotional und engagiert. Du bist bei vielen Themen engagiert, wie bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Man merkt einfach, dass Lothar dieses Thema extrem am Herzen liegt. Lothar hat Sammer ins Spiel gebracht. Es heißt, er wolle nicht. Glaubst du, dass das auch schon ein letztes Wort ist? Oder glaubst du, dass man einen Sammer, wenn man ein stimmiges Konzept bis zur Euro hat, vielleicht überzeugen kann?
Ich war mir sicher, weil Sammer ja diese Wunschlösung Khedira hatte, zu diesem Zeitpunkt, dass man ihn hätte doch noch überreden können. Jetzt in dieser Konstellation glaube ich einfach, und gerade auch, was sich momentan abspielt, dass sich das ein Sammer nicht wirklich antut, um zu sagen, okay, ich werde mich dort an die Seitenlinie stellen und werde es nochmal probieren. Was ich auch interessant fand, ganz kurz noch, Müller hat ja auch im Interview gesagt, ne, Rudi hat uns einfach wieder spielen lassen und auch noch mit Wolf und Wagner an der Seite, die haben nicht viel Neues gemacht, aber es war einfach wieder die Freude auch zu sehen. Und dann siehst du, wenn die Spieler das im Interview widerspiegeln, dass denen das im Endeffekt auch fehlt.
Mhm. Sammer, ist das vorbei? Oder also jetzt
dem Tag, wo ich gesagt habe, aus Sammers Umfeld ist das nach außen gekommen, dass Matthias Sammer bereit war. 48 Stunden hat sich anscheinend Matthias gemeldet und hat gesagt, dass er nicht mehr bereit ist. Also es war definitiv. Innerhalb zwei Tagen hat sich das alles anscheinend verändert.
Ja.
Ich habe das nur mitbekommen, dass er bereit ist an einem Sonntagmorgen nach dem Spiel gegen Japan.
Ja.
Und am Dienstag ist dann die Meldung gekommen, dass er doch nicht bereit ist.
Na gut, man kann ja auch umdenken, je nachdem auch, was er noch an Strömungen mitbekommen hat. Das ist ja auch vorstellbar. Wer ist denn jetzt dein Kandidat? Weil wir müssen eines noch dazu sagen, Stefan Kunz ist
jetzt wieder frei.
Sozusagen auf dem Markt, denn er ist heute in der Türkei freigestellt worden. Wäre er sozusagen ein konsensfähiger und ein Konsenskandidat?
Ja, er hat mit der U21 seine Erfolge gehabt, aber U21 ist nicht A-Nationalmannschaft. Ja,
aber er hat Erfolge als A-Nationalspieler gehabt, selber als Europameister.
Hat er auch, Europameister 96, aber wie gesagt, als Trainer gibt es eben andere. Und wir haben ja schon diese erfahrenen Trainer reingeschmissen, die dann noch ein paar Jahre älter sind, ein paar Erfahrungen mehr gesammelt haben wie Stefan Kunz. Und wenn wir jetzt nur auf dieses Turnier gehen, du merkst ja, die Mannschaft hat's drauf. Die muss nur richtig geführt werden, die muss nur gekitzelt werden. Aber einfach, nicht kompliziert. Und deswegen, wie gesagt, große Erfahrung. Stefan hat ganz sicher Erfahrung, hat auch DFB-Luft schon geschnuppert. Aber wie gesagt, ich sehe ihn jetzt auch nicht gleich als perfekte Lösung für die
Europameisterschaft. Wer wäre denn deine Lösung?
Eine perfekte Lösung wäre für mich, ja, bei allen Respekt, bei allen anderen Namen, Rudi Völler gewesen. Das wäre für mich die perfekte Lösung gewesen für die nächsten 8 Monate. Und danach hätte man sich ja umschauen können, wer ist bereit. Dann kommt ja immer Klopp noch ins Spiel. Ja. Was passiert? Klopp hat einen Vertrag bis 26, war aber auch schon in den letzten Jahren immer so mal im Gespräch. Vielleicht hört er ja im nächsten Jahr auf. Dann wäre vielleicht Jürgen Klopp jemand, der dann im Endeffekt das vielleicht auch machen könnte, was er vielleicht auch gerne machen würde. Aber vielleicht kommt es dann noch zu früh.
Aber jetzt? Es muss ja ein
Rudi Völler.
Ja, aber er will ja nicht.
Ja, okay, dann.
Dann musst du ihn anrufen.
Ruf ihn doch mal an. Ich kann auch nicht jede Woche einen neuen Kandidaten sagen. Ich habe letzte Woche gesagt, für mich die Ideallösung wäre Rudi Völler bis zur Europameisterschaft. Und dann hat man ja Zeit, über das drüber hinaus nachzudenken. Weil länger hätte ich ihn auch gar nicht gefordert. Aber diese 8, 9 Spiele bis dahin. Ich glaube, da wäre er der ideale Mann gewesen. Und ich glaube auch, dass er in der Öffentlichkeit eben dieses Standing hat. Und das hat man ja gesehen, dass die Mannschaft oder dass der deutsche Fußball das braucht.
Und ganz groß auch vom Namen her gedacht, so jemand mal wie Zidane? Oder wäre das als kurzfristige Lösung bis zur Europameisterschaft zu kompliziert, weil er einfach die Gegebenheit noch nicht kennt?
Ja, auf jeden Fall ein großer und schöner Name. Ja. Und wir haben ihn alle bewundert als Fußballspieler. Ja. Aber ich glaube, er ist nicht jetzt so kurzfristig für mich ein Kandidat für unsere Europameisterschaft. Hm.
Ich hätte mir Rudi Völler auch gut vorstellen können. Also das war ja die Wunschlösung. So hatte man das Gefühl auch aus der Mannschaft raus, ne? Die auch alle gesagt hätten, komm, mach's doch weiter jetzt, ne? Jetzt haben wir es gerade so schön hingekriegt, so lang ist es ja nicht mehr, ne? Aber er hatte von Anfang an dann irgendwie gesagt, er macht das nur für ein Spiel, das ist dieses One-Hit-Wonder, und er wird sich auch nicht überreden lassen, und er wird auch wird diesem auch Stärke zeigen und wird nicht wieder umfallen, sondern er wird es auf gar keinen Fall machen. Aber die Idee wäre schon ganz gut gewesen eigentlich, gerade mit der Person und mit dieser Begeisterung, die er ja auch entfachen kann, das durchzuziehen bis zum Ende der Europameisterschaft.
Teamchef-Modell mit Schweinsteiger an der Spitze und Wolf Wagner dazu?
Schweinsteiger hat jetzt gar keine Trainererfahrung, so viel ich weiß. Also er hat ja nicht trainiert, er hat gespielt.
Hatte Franz Beckenbauer auch nicht in dem Sinne, als er es damals 84 übernommen hat.
Ja, richtig, aber ich weiß nicht, was Bastian für eine Planung hat. Ja, ein großer Name im Fußball, aber wir reden gerade von Erfahrung, eben auch als Trainer. Und diese Erfahrung bringt er nicht mit.
Ja, also das kristallisiert sich im Grunde raus, ne? Also jetzt hier in der Runde sind eigentlich viele der Meinung, Erfahrung wäre es. Das spricht jetzt nicht für Nagelsmann, aber mein Eindruck ist, dass Nagelsmann irgendwie doch der Favorit der Führung zu sein scheint.
Heißt das du scheint den? So, definitiv. Ja. Aber weil wir auch gerade jetzt so kontrovers diskutieren, wir sprechen immer von diesem einen Trainernamen, auch aufgrund der Hierarchien, was man ja immer wieder angekreidet hat, ob das diese flache Hierarchie das Richtige ist, wenn du jetzt die Aufgaben verteilst auf 3, weil eigentlich brauchst du ja jemanden so wie ein Nagelsmann, diesen Laptop-Trainer, ich nehme diesen Begriff nicht gerne in den Mund, aber damit weiß jeder, was gemeint ist, dann brauchst du so einen Motivator wie so einen Klopp und auch so einen, ja eher so eine Vaterfigur, Erfahrung, wo die Spieler auch hinkommen können, wo sie sich anlehnen können, wo sie praktisch mit ihren Problemen, wo sie sich zusammenfügen. Irgendwie, den müsstest du erst backen. Und deswegen denke ich auch nach, vielleicht gibt es ja auch so ein Dreiergespann, so eine Lösung. Wir hatten vorhin im Raum Herr Maggert und Herr Matthäus. Da fehlt dann noch der Dritte im Bunde. Nein, aber mal ehrlich.
Ich glaube, die bringen es auch dann jeweils alleine dann schon hin.
Das, ne, schon, aber das so oder also, so. Aber weil wir ja gerade davon reden, wie die Aufgaben dann verteilt werden. Also Herr Maggert hat es eh bewiesen, dass er keinen neben sich braucht, aber...
Das mit Schweinsteiger habe ich nur mal so jetzt so reingeworfen. Das ist so ein Gedanke, der einem da mal so durch den Kopf geht. Klopp, also dachte ich zwischendurch.
Entschuldigung, muss dazu sagen, zu dem Einwurf. Ja. Ich weiß aber genau, wie wichtig meine Trainer waren, die ich mit dabei hatte. Also ich habe auch die größten Erfolge gehabt, als ich ein komplettes Team hatte mit Konditionstrainer, Assistenten. Ja, das hat mich dann stärker gemacht. Also ich weiß, wie wichtig das Umfeld ist und dass es auf die anderen mindestens genauso drauf ankommt wie auf den Cheftrainer.
Ja, das hat man ja auch bei Hertha BSC gesehen, als Felix Magath auch seinen Co-Trainer einbezogen hat, als Kevin Prince Boateng dann eine wichtige Rolle gespielt hat. Jetzt sind wir aber irgendwie so schlau als wie zuvor im goethischen Sinne.
Kann er Magath das Telefon
nicht sagen, wie der Rudi Völler sagt. Natürlich wäre Rudi Völler die beste Lösung jetzt für den DFB. Ja, nur da muss dann einer vom DFB da dran gehen. Ja, also wir können es hier jetzt mit der Diskussion nicht hinbiegen.
Also wir können ihn, glaube ich, auch nicht überzeugen. Das, so hat er den Anschein gemacht zuletzt. Und beim DFB hat man, so habe ich gehört, zumindest mal so leicht vorgefühlt, dass er das vielleicht ein bisschen länger machen könnte. Ja, und die große Zeitungen haben es ja auch gefordert am Tag, Rudi, mach's nochmal und Deutschland im Rudi-Rausch und was alles gewesen ist. Aber er hat sich entschieden, er hat gesagt, nein, ich mach's für dieses eine Spiel und gut ist. Und
jetzt, gut, er weiß natürlich auch, was es bedeutet. Ne? Es ist nicht dieses eine Spiel gegen Frankreich, es ist ein Turnier mit allem, ihr habt es erlebt, mit allem, was dann dazugehört. So ein großes Turnier, habe ich mir immer sagen lassen, das kann man mit nichts vergleichen. Also gerade Trainer, die das dann erzählt haben. Also das ist schon gewaltig, das weiß Rudi Völler sicherlich. Aber die Zustimmung wäre ihm gewiss, aber er ist halt nicht da. Das heißt also jetzt verfügbar aktuell wäre Nagelsmann, verfügbar wäre dann Kunz. Verfügbar wäre, aber das haben wir jetzt besprochen,
eventuell,
für den Fall, dass A, der DFB anruft und B, dann die Konzepte in etwa in Deckung zu bringen wären. Die Vorstellung.
Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt nicht mit der Position, weil ich keine Anforderungen habe. Und ne, solange ich eben da nicht irgendwas Konkretes habe, werde ich einen Teufel tun und mich mit den Möglichkeiten beschäftigen.
Haben wir jetzt alle Kandidaten besprochen?
Ja, Van Gaal
haben wir schon
besprochen. Van Gaal haben wir besprochen?
Ja, das ist so ziemlich. Schweinsteiger hast du ins Spiel gebracht.
Glasner wird hin und wieder noch genannt.
Noch. Wir haben schon noch einige Trainer, die zurzeit nicht auf der Trainerbank sitzen, weil sie eben keinen Job haben. Also da gibt es noch einige Kandidaten. Mir fällt jetzt keiner gerade so direkt ein, aber es sind ja viele da. Aber trotz alledem, man sollte es nicht ins Lächerliche ziehen.
Nein,
sie sollten
nein,
jetzt absolut. Einfach diesen Kreis klein halten und sollten versuchen. Bei Julian Nagelsmann sehe ich halt nach wie vor dieses wirtschaftliche Problem. Bayern München legt keine Steine im Weg, was die Ablösesumme beträgt. Aber Julian Nagelsmanns Seite will natürlich auch das Gehalt, das bei Bayern im Vertrag drin war. Und da wird Bayern nicht irgendwo einen Euro bezahlen. Andererseits hat der DFB ja auch noch ein Abschiedsspiel oder ein Ablösespiel für Hansi Flick offen. Ja, ähnlich könnte ja auch mit Nagelsmann verhandelt werden, aber Bayern hat ja gesagt, wir verzichten auf Ablöse, aber wir geben auch Julian Nagelsmann kein Geld. Das müsste ja dann der DFB irgendwie übernehmen. Aber für Julian Nagelsmann sollte es eigentlich auch eine Ehre sein, für die Nationalmannschaft tätig zu sein, wenn man ihm dieses große Vertrauen aussprechen würde.
Ich glaube auch,
und vielleicht mal auf Geld ein bisschen verzichten.
Ich glaube auch, der Ausstieg aus der Taskforce von Karl-Heinz Rummenigge wird jetzt die Geldschatulle der Bayern jetzt nicht noch weiter öffnen Richtung DFB. Wenn man auch sich da Aspekt, übergangen gefühlt hat mit der Entscheidung Rettig, das könnte ja dann auch wieder, ich sag mal, persönliche Befindlichkeiten treffen. Und dann wird dann vielleicht die 1 Million oder andere dann nicht ganz so locker sitzen.
Also da steckt viel drin. Ich glaube, wir haben die wesentlichen Dinge jetzt gestreift und werden gleich über das sprechen, was wir am Freitag gesehen haben, nämlich ein ziemlich rasantes Spitzenspiel in der Bundesliga zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte.
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über das, was wir am Freitagabend gesehen haben. Bayern gegen Leverkusen. Das wurde als Spitzenspiel angekündigt und hat sich Kai Dittmann dann auch durchaus als solches erwiesen.
Die Bayern verspielen zwei Führungen und hadern mit den Schiedsrichterentscheidungen vor den Gegentoren. München in Wiesengrün geht in der 7. Minute durch Kane in Führung. Ganz starker Beginn des Rekordmeisters. Bayer kommt nach 20 Minuten stärker auf und durch einen Traumfreistoß von Grimaldo zum 1-1. Im zweiten Durchgang, kuriose Szene in der 60. Kapitän Müller wird ausgewechselt, gibt die Binde an Kimmich weiter. Der sollte aber auch ausgewechselt werden, wurde dann auch ausgetauscht, war 10 Sekunden Kapitän, dann ging es mit Goretzka weiter. In einem hochklassigen Spitzenspiel mit vielen Chancen gingen die Bayern in der 86. Minute nach Vorlage Tell durch Kapitän Goretzka in Führung. 90+4, dann Davis gegen Hofmann, 11 Meter nach VAR-Entscheidung und die Chance für Palacios, für Leverkusen auf 2-2 zu stellen. Die Bayern hadern, Leverkusen feiert nach dem Unentschieden in München die Tabellenführung.
Und die Leverkusener haben, wenn man so will, durchaus die Reifeprüfung zumindest als Verfolger bzw. als Titelkandidat bestanden. Hast du verstanden, wie das mit der Kapitänsbinde war, als du das Spiel gesehen hast?
Ich habe mich nur gewundert und dachte mir, was geht in Joshua Kimmich in diesem Moment vor, in diesen Sekunden, dass er dann die Kapitänsbinde wieder abgeben muss. Aber für ihn ist momentan die Zeit so oder so extrem schwer. Ne? Er hatte selber damals gesagt, nach der WM, er fällt jetzt wohl erstmal in ein Loch. Sein Formtief ist immer noch zu sehen und deswegen glaube ich, dass es Thomas Tuchel jetzt angeraten ist, dass da endlich mal Ruhe reinkommt nach diesen ganzen Diskussionen um die sechste Position, dass einfach ein Zeichen gesetzt wird. Wurde aber meines Erachtens nach, weil Leimer nach rechts gezogen und da ging auch sehr viel über die rechte Seite. Insofern war das vielleicht schon auch ein stilles Statement für die Zukunft dann.
Aber das wirkt ja insgesamt so unabgesprochen. Tuchel hat nachher gesagt, es
war die medizinische Abteilung.
Genau,
ja. Ich glaube, Kimmich wusste es nicht.
Nee. Also spricht jetzt nicht unbedingt für die Kommunikation, ne?
Nee, das müsste Lothar vielleicht noch eher auch als Ex-Spieler vielleicht ein bisschen beurteilen können, ob man da vorher eine Kommunikation erwartet als Spieler oder wenn die medizinische Abteilung sagt, okay, es ist Schonungsfrist oder...
Also ich glaube, vorher ein Spieler zu sagen, du gehst nach 60 Minuten raus, ich glaube, das kann ein Spieler auch selbst, gerade ein Spieler wie Kimmich, der seinen Körper kennt, der absoluter Profi ist, auch ein bisschen selbst entscheiden, ja, und nicht allein der Trainer. Und von dieser Seite war wahrscheinlich Kimmich überrascht, weil er hat sich gut gefühlt in dem Spiel, ja, und deswegen war er überrascht, da rausgenommen zu werden. Aber ganz sicher, Kimmich, schwierige Zeit. Hier diese Aktion, das war so ein bisschen jetzt das Highlight. Keine Eckbälle mehr, Sané schießt die Eckbälle, keine
Nummer 6. Oder auch medizinisch begründet, nur dass wir jetzt einfach sauber argumentieren.
Keine Nummer 6 mehr, er spielt rechter Verteidiger. Nein, 3 Monate hat man einen gesucht auf der Nummer 6. Also was geht in den Kopf von Kimmich zu? Da kann kein Spieler Sicherheit bekommen, der auch schon seine 80 Länderspiele hat, der seine Meisterschaften schon gewonnen hat. Auch so ein Spieler ist sensibel. Und deswegen, wie gesagt, was in Leverkusen funktioniert, das funktioniert bei Bayern immer noch nicht.
Also ich kenne das eigentlich so, so haben mir Trainer das immer geschildert, also bei solchen, bei der Kategorie Kimmich entscheidet der Spieler im Grunde selber.
Absolut.
Scheint ja hier nicht der Fall gewesen zu sein. Was bezweckt Tuchel? Will er irgendwie Kimmich so ein bisschen pieksen, um alte Hierarchien aufzubrechen?
Aber wir sprechen ja über Bayern München. Und bei Bayern München, ich habe es gerade gesagt, was mir bei Leverkusen gefällt, da ist eine klare Hierarchie, da ist eine klare Achse. Kapitän steht im Tor, in der Dreierkette ist der Chef, Xhaka davor ist der Überchef, dann hast du das Jahrhunderttalent Wirtz und dann hast du vorne mit Boniface einen Spieler, der in Deutschland bei keinem auf dem Radar gestanden ist in den letzten 12 Monaten, obwohl er in Belgien gespielt hat, obwohl dass er gegen Union Berlin gespielt hat, er hat auch gegen Leverkusen international gespielt mit seinem Heimatverein und. Das funktioniert bei Leverkusen. Sie haben auch die Einkäufe rechtzeitig gehabt. Diese Spieler konnten alle, Grimaldo ist auch noch dabei als Neuzugang, Hoffmann auch, die konnten alle diese ganze Vorbereitung gemeinsam machen. Bei Bayern München ist alles stückchenweise gekommen, aber trotzdem, da fehlt noch einer. Ach, und da auf der rechten Verteidigerposition fehlt noch einer und die Namen. Also nur Verunsicherung da gewesen. Und das, was bei Bayern eben da ist, diese Verunsicherung, Kimmich, Müller. Müller ist ein Leader, ist ein Häuptling. Aber hat der Häuptling einen Stammplatz? Sollte eigentlich ein Häuptling haben, meiner Meinung nach zumindest, gerade in einem Verein bei Bayern München. Manuel Neuer kommt zurück, man weiß nicht, wie er zurückkommt. De Ligt wollte man zum Häuptling machen. Der sitzt auf der Ersatzbank und kommt dann eben die letzten 30 Minuten rein und dann auch nicht auf seiner Position. Also man hat vielen Spielern so ein bisschen den Glauben an sich selbst genommen. in Kimmich auf die eine Art und Weise. Müller ist noch nicht so weit, dass er Stammspieler ist, weil wenn Musiala zurückkommt, muss man ja, sollte man Müller vielleicht auch irgendwo unterbringen. Ob das dann Tuchel macht, weiß ich nicht. Aber mit De Ligt hat man ja den Innenverteidiger, der eigentlich im letzten Jahr so auserkoren worden ist, der Leader in der Viererkette zu sein. Der spielt zurzeit auch nicht. Also von dieser Seite herrscht da auch, glaube ich, bei der Mannschaft große Verunsicherung. Denkt mir auch noch an Goretzka zurück, der jetzt auf einmal der Kapitän ist und das Tor schießt. Also viele Dinge, die ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann.
Ist Mann Tuchel? Ist er derjenige, der Spielern Vertrauen nimmt, wie Sie das formulieren?
Ja, mit solchen Auswechslungen oder mit solchen Entscheidungen, würde ich sagen, hat er natürlich auch seinen Anteil daran, dass einige Spieler vielleicht durch die Verunsicherung nicht mehr die Leistung bringen, die sie mal gebracht haben.
Vielleicht war das auch seine Vorgabe, wenn man ehrlich ist. Also, dass er, als er als Trainer verpflichtet wurde, dass er, ist ja viel darüber diskutiert worden, Hierarchien aufbrechen. Lothar hat es ja auch schon gesagt, dass man einfach sagt, man versucht jetzt mal etwas anderes zu machen. Ja? Einfach mal hier im Vollwaschgang das alles auf links zu drehen und zu sagen, wir machen es mal komplett anders als in der Ära Nagelsmann, weil es da ja auch hieß, Lothar hat es vorhin auch schon gesagt, dass ja da viele Spieler oder Grüppchen nicht mit ihm zurechtgekommen sind. Vielleicht hat er sich das auch alles möglicherweise ein bisschen einfacher vorgestellt, man weiß es nicht. Es gehen so viele Sachen durcheinander, es erinnert ein bisschen an die Nationalmannschaft und es ist auch so, es gibt halt keine Sicherheit. Und das ist das, was man braucht.
Wie riskant ist das, was Tuchel mit Kimmich macht, auch wenn er öffentlich bestimmte Begründungen findet?
Es gibt ja auch viele Spieler, die in der deutschen Nationalmannschaft spielen, die beim FC Bayern sind. Von daher ist das ein Problem jetzt insgesamt. Und es hat den Eindruck, muss man sagen, weil ja auch Karl-Heinz Rummenigge eine Aussage getroffen hat, dass es, so salopp gesagt, zu viele Häuptlinge gab und der eine oder andere sich dahingehend wohl überschätzt hat. Insofern ist es sicher gewollt, dass man eine neue Hierarchie in die Mannschaft einbringt. Es ist halt nur die Frage, so eine neue Hierarchie, sowas kann auch dauern. Also das kann man hier einfach bestimmen, indem man einen Spieler in eine bestimmte Position bringt oder ihm die Binde gibt. Insofern, das muss ja auch von den Spielern dann letztendlich mitgetragen werden. Und da gibt es scheinbar halt noch viele Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft.
Aber was macht das jetzt mit Kimmich? So eine Situation, die wir da am Freitag beobachtet haben und die ja offensichtlich zumindest Kimmich in gewisser Form überrascht hat, auch nach dem Spiel, hat er sich relativ wortkarg verdrückt.
Ja gut, der Kimmich ist ja seit Monaten halt schon unter Druck. Er wird ja von allen Seiten angegriffen und von daher kann man sich doch vorstellen, dass er, der natürlich auf einen Trainer angewiesen ist, dann halt, wie Lothar ja sagt, selbst verunsichert ist und das kriegen sie nicht mehr so schnell raus. Also das ist ja eine Sache, wie gesagt, die dann wieder Zeit braucht. Entweder er braucht das Verhältnis zum Trainer, dass das wieder gekittet wird, dass das wieder anders aufgestellt wird. Ansonsten wird es für ihn schwer, in diese Mannschaft wieder in eine Rolle zu schlüpfen, wo er eben auch Führungsansprüche erheben kann.
Aber was gewinnt Tuchel dadurch, dass er so mit Kimmich verfährt?
Gut, dann wollte er eine neue Hierarchie in der Mannschaft haben. Da wollte er andere Spieler anscheinend in eine Führungsrolle bringen.
Es ist ja viel über die Nummer 6 diskutiert worden. Rice war ein Thema und bis zum letzten Gongschlag hat man ja eigentlich nach wie vor um einen Sechser gekämpft, hätte auch noch mal viel Geld locker gemacht und das war natürlich auf Drängen von Thomas Tuchel. Und ich sehe Kimmich eigentlich nur auf dieser oder auf der Außenverteidigerposition. Ich sehe ihn auf keiner anderen Position im Mittelfeld, weil er ganz andere Abläufe hat. Und diese Abläufe hat Joshua Kimmich nicht, weil er, wenn er weiter vorne steht, eigentlich mit dem Rücken zum Tor steht, des Gegners. Und dann als Sechser hat er das Spiel vor sich, da kann er seine Bälle spielen, seine Chipbälle, da kann er dirigieren, er bekommt die Bälle, er ist ja anerkannt in der Mannschaft, er hat die meisten Ballkontakte bei Bayern München, außer mal, wenn die Innenverteidiger 30 Mal in einer Minute links und rechts spielen, dann haben die vielleicht mehr Ballkontakte. Joshua ist einer, der mit Leidenschaft dabei ist, der mit Energie dabei ist und deswegen nagt es an ihn umso mehr, als wenn ihm das alles egal wäre. Das ist ihm nicht egal, das kann ihm nicht egal sein. Und er hat die Erfolgsgeschichte Bayern München mitbestritten. Und er braucht eben, oder allgemein, nicht nur er, die Spieler, die eine gewisse Verunsicherung haben, eben aufgrund auch der Ergebnisse in den letzten 8 Monaten. Und Felix hat ja vorher was gesagt. Wenn Bayern funktioniert, funktioniert auch die Nationalmannschaft. Und die Nationalmannschaft Bayern München funktioniert ja schon seit 12 Monaten nicht so, wie man sich das vorstellt, von Bayern Münchens Seite. Und das ist ein Spiegelbild der Nationalmannschaft. Und einer dieser Spieler ist Joshua Kimmich. Er wird hier nicht geschützt und hier nicht gestützt. Er bekommt nur irgendwelche Diskussionen, und die haben wir ja alle schon aufgezählt. Und es ist ein bisschen viel, dass beide Trainer im Endeffekt ihn nicht so vertraut haben. Auch Hansi Flick bei der Weltmeisterschaft hat er ja auch mal irgendwann rechts hinten gespielt. Und es nagt an ihn, und darüber macht er sich Gedanken, beunruhigt ihn. Und deswegen fehlt vielleicht im Endeffekt das Letzte, was wir von ihm immer gesehen haben, diese Sicherheit in sein eigenes Spiel.
Sevi, wie nimmst du auch das Verhältnis Tuchel zur Chefetage wahr? Es gab ja so diese Diskussion, Tuchel sollte sich zumindest öffentlich mit Äußerungen zurückhalten. Stichwort Kader ist zu dünn und auf Kante genäht. Und ja, die Frage ist eben, bekommt er das hin? Es ist ja auf der anderen Seite löblich, dass Tuchel sich immer doch recht offen und ehrlich auch zu äußern scheint.
Gerade Journalisten begrüßen das immer sehr. Also ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel ein Mensch ist, der sich in Zurückhaltung üben wird. Also ich glaube, er wird immer wieder seine Meinung auch nach außen tragen, vielleicht gemäßigter. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob er derjenige ist, der immer wieder in Verbindung zum Beispiel mit Uli Hoeneß steht, der ja immer noch der Pater da oben ist, der viel zu sagen hat. Man wusste davon, dass auch Brazzo fast jeden Tag den Telefonhörer in die Hand genommen hat und im Austausch war mit Uli Hoeneß. Ich glaube, Thomas Tuchel ist ein ganz anderer Typ, wird sich da nicht so integrieren lassen vielleicht wie manch anderer. Aber was ich jetzt so mitbekomme, ist Thomas Tuchel zumindest, dass er ins Gespräch mit den Spielern geht, die halt, wie du gerade sagst, auch mal diese ein oder andere Streicheleinheit brauchen, gerade wenn alles auf sie einfällt, wie an Joshua Kimmich, dass so viele Nebengeräusche kommen, dass die sich gar nicht aufs Fußballspiel konzentrieren können in dem Moment.
Ich fand das sehr bemerkenswert, dass man in der Länderspielpause offensichtlich mit ihm gesprochen hat, von Seiten der Führungsetage der Bayern, um ihn etwas zurückzuholen. Weil seine Art der Interviews, die er gegeben hat, ja eine sehr offene, eine sehr ehrliche Art war, ja, der auch einfach vor und nach dem Spiel einfach das gesagt hat, was man ja eigentlich, worüber man sich als Journalist ja freut, ja, wo du gemerkt hast, also da hat nicht der Medienberater irgendwelche Aussagen vorformuliert, sondern er hat das einfach so ehrlich gesagt, ja, wir brauchen den, wir sind da zu wenig, wir haben da zu viel und da zu
böse,
wenig.
Böse Zungen sagen,
böse Zungen er, macht sagen das er hat damit kritisiert.
Den oder eben auch seine eigene Verantwortung in gewisser Form reduziert.
Ja. Aber der Grundtenor ist ja zunächst einmal ein positiver, finde ich. Wenn einer jetzt hingeht und sagt, also ich bin mit der Transferpolitik nicht einverstanden oder ich finde, mir fehlt noch ein Spieler, den ich
auf der Stelle bräuchte. Aber muss man das offiziell machen, vor der Kamera? Man kann sich doch dann bei Bayern München jederzeit, und da haben sie viele Räumlichkeiten an derselben Straße, einfach zusammensetzen. Das wird wahrscheinlich Bayern München stören. Bayern ist ja so ein bisschen, streiten ist ja, gehört dazu.
Ja.
Ja, das ist ja so diese Mentalität, die man in Bayern hat. Ja, auch ein Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge waren ja häufig nicht der gleichen Meinung. Aber sie sind dann rausgegangen aus dem Raum und haben den gleichen Weg gewählt. Und das wird eben bei Bayern nicht so gern gesehen von Thomas Tuchel, weil er das eben uns natürlich willkommen bei uns vor der Kamera sagt. Und es sind natürlich dann diese Diskussionen, die man als FC Bayern jetzt auch nicht mehr haben möchte.
Ich will ihn da nicht zur Mäßigung aufrufen. Ich habe mich gefreut, als er im Interview gesagt hat, der Kader ist zu dünn. Ich habe ihn damals gefragt, ist er jetzt besser oder schlechter geworden? Gut, dann haben wir eine Diskussionsgrundlage. Aber aus Sicht des Vereins ist es natürlich wieder anders.
Aber er wird es ja sicherlich intern auch gesagt haben.
Ja,
also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt hier über bei euch oder bei anderen in Interviews dann versucht, da Transferpolitik zu machen. Ich glaube schon, dass er es intern auch deutlich angesprochen hat. Klar ist es die Frage, ist es clever, das dann nochmal in den Fernsehkameras zu wiederholen.
Kurz glaube, und knapp zum Sport, Felix.
Ich glaube, so einen dünnen Kader hätten andere Vereine gern.
Also der ist durchaus wettbewerbsfähig. Ne? Also ja, wie sehen Sie das?
Ich sehe das eigentlich so. Ja,
also Sie wären zufrieden gewesen.
Nochmal, also wenn man den Kader sieht, man muss ihn im Vergleich mit den Mannschaften, gegen die man spielt, dann kann sich das in der deutschen Bundesliga sehen lassen. Ob es natürlich dann in der Champions League, wie gesagt, kommt ja dann mal die Situation zu, Tagesform und so weiter. Aber ich glaube, aus meiner Sicht hat der FC Bayern genügend Spiele.
Wie glauben Sie, wird sich das verhalten in Zukunft zwischen Tuchel und Bayern? Wird er sich zurückhalten?
Schwer zu sagen. Also ich gehe nach wie vor davon aus, dass auch wenn Leverkusen wirklich fantastisch diese Transferzeit genutzt hat und die Mannschaft super hingestellt hat und auch was, ich gehe mal davon aus, dass Alonso dafür verantwortlich ist, was der Trainer da mit der Mannschaft gemacht hat, das wirkt wie aus einem Guss. Das wirkt so, als würde die Mannschaft in der Lage sein, tatsächlich den FC Bayern dieses Jahr zu gefährden. Ich sage, es wirkt noch so, weil man muss jetzt abwarten, die Champions League-Saison beginnt jetzt und da, man hat ja gesehen an Union Berlin, das sind dann wieder Vereine, die das nicht so gewohnt sind, wie der FC Bayern mit der Champions League umzugehen. Für die wird die Champions League ab und zu zum Stolperstein. Also das möchte ich noch erstmal abwarten. Wenn sie das noch wuppen, dann bin ich überzeugt, kann Bayer Leverkusen dieses Jahr um den Titel spielen.
Wir sprechen gleich über Borussia Dortmund. Die Borussen haben einen ziemlich wichtigen Sieg gestern. Nicht ohne Mühe, aber eben eingefahren in Freiburg. Und Mats Hummels hat mit 2 Toren ganz wesentlich dazu beigetragen. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über Borussia Dortmund. Die waren gestern, Frank Buschmann, zu Gast beim Sportclub Freiburg.
Mats Hummels war der Mann des Tages beim Dortmunder 4:2-Erfolg in Freiburg. 11. Minute, Ecke Brandt und der BVB-Innenverteidiger zur Stelle. 16 Saisons in Folge, mindestens ein Saisontreffer für Hummels. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte gehörte Freiburg. Zunächst Höhler auf Flanke Grifo, dann Höfler auf Flanke Grifo. Die Freiburger hatten zur Pause die Partie gedreht. Dann aber die 60. Minute, Daniel Mahlen für Borussia Dortmund, 2:2. Dann Rot in der 82. gegen Freiburgs Höfler, zu Recht nach diesem Einsteigen gegen Sabitzer. Und Dortmund konnte Kapital schlagen, Freistoß Reus, der Ball landet vor den Füßen von Hummels und der stochert das Ding rein zum 3:2 für den BVB. Und den Schlusspunkt setzte Marco Reus, Dortmund 4, Freiburg 2.
Fun Fact, Frage, wann den letzten Doppelpack erzielt?
In Bielefeld, immer in Bielefeld. Nein. In Bielefeld gab es mal einen...
März 2020.
März war das? Ah, okay, ich hätte es in November gelegt. Ja, dann März 2020, ja.
Ja.
Oktober. Also gut gelaunter Mats Hummels. Ja. Jetzt wird gleich wieder die Diskussion geführt. Comeback beim DFB. Wie sehen Sie es?
Gut, ich habe mich gewundert, dass man ihn zur Weltmeisterschaft nicht mitgenommen hat. Vielleicht bin ich etwas belastet, denn ich habe ja Mats Hummels als 17-Jährigen beim FC Bayern mitgenommen zum Vorbereitungsspiel gegen Barcelona. Mhm. Da haben wir leider 4 Stück gekriegt und da hat mir der Vorstand gesagt, Felix, du, das ist kein Ding.
Ja. Wer hat das gesagt?
Der Vorstand. Ja. Und von daher, sag mal, ich bin ja jemand, deswegen, der seine Spielweise eigentlich gemocht hat, aber auch immer noch mag. Und ich glaube, dass er immer noch in der Lage ist, auch jeder Mannschaft zu helfen in der Bundesliga auch eventuell wieder. Ich bin jetzt über seinen Zustand nicht so richtig informiert, weil ich mich mit Mats Hummels nicht unbedingt befasse. Aber ich glaube, dass er die Fähigkeiten hat, um auch der Nationalmannschaft zu helfen.
Aber da merkt der Moderator doch nochmal auf. Die Bayern dachten damals, das wäre keiner.
Ja, ja, also er war 17, da war ja noch Jugendspieler. Und wir hatten ein Vorbereitungsspiel bei Barcelona. Und diese Vorbereitungsspiele sind für mich als Trainer, wie soll ich sagen, uninteressant. Also das Ergebnis ist uninteressant. Aber 4:0, das war natürlich ein Ergebnis, das die beiden Bayern-Bossen nicht so geschmeckt hat. Und von daher war es schwer, jetzt Mats dann weiter zu fördern.
Welche Rolle wird Marco Reus beim BVB spielen? Wird es so sein wie gestern, so ein Mann hin und wieder für die speziellen, für die goldenen Momente?
Du hast eine gute Erinnerung. Vor 4 Wochen war ich auch bei dir hier und da haben wir auch über Marco Reus gesprochen. Ja. Marco Reus, habe ich gesagt, wird nicht 34 Mal von Anfang an in der Bundesliga spielen. Das ist nichts gegen Marco Reus. Das ist einfach das Momentum. Und Marco Reus kann nach wie vor ein wichtiger Spieler für Borussia Dortmund sein. Aber nicht mehr für 90 Minuten, wenn gefeitert wird, 90 Minuten rauf und runter, das ist er nicht mehr. Er hat nicht mehr die Geschwindigkeit, dass er am Gegenspieler vorbeigeht, vielleicht auch im Zweikampf, auch mit seinen vielen Verletzungen, die er gehabt hat. Aber dass er Fußball spielen kann, das wissen wir alle und das haben wir auch gestern beim Tor wieder gesehen.
Sivi, wie wichtig war der Erfolg gestern für Edin Terzic, der ja durchaus auch schon anfing, in so Diskussionen zu geraten?
Ja, viele sagen ja, sie können gar nicht verstehen, dass der überhaupt in der Kritik so wirklich stand, weil das, was er da aufgebaut hat, schon doch lobenswert ist. Was mich auch gewundert hat, der BVB ist wirklich punktemäßig die beste Mannschaft 2023. Mhm. Dann begann die Saison und du hast so viele Baustellen gesehen. Ich finde, es ist extrem, dass Bellingham fehlt, mhm. Das merkst du. Dann brauchst du eher so ein Bindeglied auch von der Offensive, Defensive, Sechserposition. Also sind noch einige Dinge, die sie da bearbeiten müssen, aber zumindest sieht man ja auch so ein Reus, dass wieder Leben reinkommt. Und das sollte auch Terzic recht geben, dass er die Mannschaft erreicht, dass er die richtige Taktik einschlägt und sollte ihm zusprechen.
Hummels hat sich gestern bei uns nach dem Spiel dahingehend geäußert, dass der BVB es in Zukunft besser hinbekommen müsse, gegen pressende Mannschaft im Mittelfeld dominant aufzutreten, sich durchzusetzen. Ist das der Knackpunkt? Oder ein Knackpunkt?
Wird momentan sicherlich als ein Knackpunkt ausgemacht. Ja, und das ist ja auch die Aufgabe jetzt von Terzic, das bisschen in den Griff zu bekommen auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Konstanz hinzukriegen, das zu moderieren, diese Differenzen, die da möglicherweise bei Anspruch und Wirklichkeit momentan liegen. Und was ich glaube zum Thema Terzic, ich war jetzt zufälligerweise in Dortmund bei dem Spiel der Nationalmannschaft und ich habe noch viele Freunde in Dortmund. Der eine oder andere nimmt es
ihm... Du bist ja geboren, ne?
Ich bin da geboren, ja. Der eine oder andere nimmt es ihm, habe ich das Gefühl, so ein bisschen persönlich übel, dass sie nicht Meister geworden sind. Und das hängt immer noch so nach, ja, und das macht man an dieser Person einfach noch so fest, aus dem Umfeld, aus dem Fanlager und das hängt ihm leider noch so ein bisschen nach, ne? Und das hat, glaube ich, auch so am Anfang der Saison noch so ein bisschen gedauert, bis man sich dann wieder so eingegroovt hat.
Felix schmunzelt. Ist da was dran?
Ja, ob man ihm das jetzt krumm nimmt, das weiß ich nicht. Er hat ja gute Reputation in Dortmund und von daher... Ja, gibt ja nicht. Ja,
die Frage ist, ob man da was überwinden muss, sozusagen das Trauma der nicht erreichten und so nahe liegenden Meisterschaft.
Ja, also jeder geht ja anders damit um, aber so, mich hat es ja auch Geld gekostet. Ne, aber
wegen der Aktie.
Ja. Okay. Und von daher war ich auch etwas enttäuscht, aber ich halte trotzdem durch und bin zuversichtlich, dass ich das Geld wieder zurückbekomme.
Ja, was trauen Sie denn dem BVB zu? War das gestern ein wegweisender Erfolg?
Ja, wegweisender Erfolg. Also da würde ich jetzt im Moment noch nicht davon reden. Das wollen wir ganz schön, dass man diese Partie umgebogen hat. Das hilft dann auch, glaube ich, für die nächsten Partien. Aber es steht ja jetzt erstmal Champions League an und dann kommt wieder ein Ereignis. Das müssen Sie erstmal jetzt dann auch wieder gut zu Ende bringen, um beurteilen zu können, wie es dann in der Meisterschaft weitergeht. Also Erfolgserlebnisse brauchen, glaube ich, die Borussen noch.
Ja, bei PSG spielen die Bayern gegen Manchester United, die auch momentan in Turbulenzen stecken. Wie muss man sich die Rolle von Füllkrug vorstellen? Ist er zukünftig Startelf-Kandidat, hat gestern eine sehr schicke Vorlage geliefert.
Also ich würde sagen, wenn Haller so weiterspielt wie in den ersten Spielen, das ist nicht mehr Haller von der letzten Saison, von der Rückrunde. Can hat auch noch Probleme. Adeyemi war verletzt in der Vorbereitung, ist auch noch nicht mit seiner Geschwindigkeit da, wo er uns letztes Jahr vor allem in der Rückrunde begeistert hat. Dann auch Schlotterbeck war verletzt. Also die Mannschaft muss sich finden. Bellingham, der Abgang, ja, unmöglich 1:1 zu ersetzen. Das sieht man ja, wie er auch bei Real Madrid performt. Und so sind halt einige Spieler noch nicht in dieser Verfassung, wie sie vor allem in der Rückrunde waren, wo sie dann eben diese Punkte geholt haben, die Silvi gerade erzählt hat. Beste Mannschaft 2023, hängt natürlich mit der Rückrunde zusammen. Ich habe die ersten drei Spiele verfolgt. Auch gestern war man nicht unbedingt die bessere Mannschaft, aber man hat eben dann die Momente zu seinen Gunsten genutzt, die einem gegeben worden sind, in der Form Mats Hummels bei zwei Standardsituationen. Aber die ersten drei Spiele gegen Heidenheim, dann in Bochum und vor allem das erste Spiel, wo man ja sehr, sehr glücklich gegen Köln gewonnen hat, das ist nicht die Performance von Borussia Dortmund, die man von ihnen erwartet. Andererseits, Sie sind 2 Punkte hinter Platz 1 zurück und punktemäßig stehen Sie dadurch im Soll, würde ich sagen.
Absolut. Anschluss an die Spitzengruppe. Kleiner Schlenker. Wir haben eben über die Reus gesprochen. Timo Werner bei Leipzig im Moment weitgehend außen vor, gestern in der 87. eingewechselt worden. Wird das jetzt ein Dauerzustand?
Wenn Sie anderen so gut performen vorne, vor allem Paulsen macht sich riesig da und die Neuzugänge haben eingeschlagen, also wird es für Timo kein Selbstläufer da irgendwie sich wieder in der Startelf zu finden, da muss er raus, da muss ihm auch der Trainer helfen, die Mannschaft hilft ihm, weil man weiß, was Timo Werner kann. Er ist sehr schnell, er hat eine gute Torquote, aber er hat in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, nicht mehr so performt, wie vor seinem Abgang von Leipzig auf die Insel.
Warum, Felix, schöpft Timo Werner sein großes Potenzial offensichtlich nicht richtig aus?
Gut, also er wirkt ja, wenn er immer zum Tor hingeht, wirkt er immer wie jemand, der so ein bisschen Angst hat vom Abschluss. Also er wirkt nie sicher, er wirkt nie überlegen, wenn er die Tore macht. Und von daher glaube ich, vermute ich aufgrund seiner Spielweise, dass ihm einfach auch Sicherheit fehlt. Dass er jemand braucht, der ihm Sicherheit gibt.
Kann er da rauskommen?
Alleine schwierig. Also wenn wie in seinem Fall jetzt der Trainer im Moment andere Lösungen forciert, dann wird es für Timo schwer.
Schöne Rubrik, wenn Felix Magath bei uns ist. 2 Minuten, den nehmen wir uns jetzt einfach. Der Hamburger Sportverein, der gestern mal wieder seinen Ruf bestätigt hat, mit Vorliebe bei den Kleineren, bei allem Respekt zu stolpern, in dem Fall in Elversberg. Warum bekommt der HSV das nicht in den Griff und abgestellt?
Ich hätte es jetzt nicht gedacht, weil es war durchaus beeindruckend, wie der HSV diese Saison begonnen hat. Nicht nur eben im Spiel nach vorne, sondern sie wirkten auch viel stabiler als in den vergangenen Saisons, wo sie nach vorne immer gut waren, aber hinten teilweise vogelwild. Umso überraschter war ich, dass sie jetzt ausgerechnet gegen Aufsteiger wieder halt Fehler gemacht haben und na gut, so das 0-1, es darf natürlich nicht vorkommen, aber das ist eben geschuldet auch der Spielweise, die man halt beim HSV eben will, ne? Und da kommt dann immer mal wieder ein Fehler vor und das kostet dann sowas dann auch nur Punkte.
Wie schwer wiegen diese Rückschläge? Können die am Ende wieder denn das große Ziel Aufstieg gefährden?
Ja gut, das darf jetzt nie allzu oft passieren. Ne? Das war jetzt
noch. Jetzt geht's nach Osnabrück. Die haben 0-7 in Hannover verloren.
Ja, die haben nur einen Spieler verloren. Also von daher, also Osnabrück sollte jetzt dann doch wieder gewonnen werden vom HSV.
Wie blickt Lothar Matthäus auf den HSV?
Ich blicke generell auf die zweite Liga. Ich finde sie super spannend. Hab mir gestern Abend auch noch Schalke gegen Magdeburg reingezogen.
Auch ein Riesenspiel.
Ja, auch ein Riesenspiel. 4-3 nach einem 0-2 Rückstand, nach dem nächsten Rückstand. Also ausverkaufte Hütte, tolle Stimmung und so weiter. Also die zweite Liga macht mir irgendwie fast schon genauso viel Spaß wie die erste. Ja, tolle Spiele, Traditionsvereine, ja, Spannung. Und ich glaube, man hat es ja auch vor 2 Jahren gesehen, wo Schalke auch in der zweiten Liga war und dann eben aus einer Position heraus noch den Aufstieg geschafft hat, wo man es ihnen gar nicht zugetraut hat. Also da ist vieles, vieles, vieles möglich. Und da hat keiner die Garantie aufzusteigen, weil es eben dann solche Überraschungen gibt wie gestern in Elversberg, wo der HSV auf dem Dorf, in Anführungszeichen, entschuldigt, liebe Elversberger, da den Kürzeren zieht. Also das, diese Geschichten schreibt der Fußball und ich glaube, wir sollten froh sein, dass wir solche Geschichten haben.
So ist es, aber spannend war es. Ich habe das so ein ganz bisschen mitbekommen. Lothar hat auch immer geschaut, auch in der ersten Liga. Da habt ihr, Leo und Mirko, ein schickes Spiel mitgebracht, muss man sagen. Ne?
Absolut, es gibt einiges zu gucken. Kurz vor Schluss steht es 3-3 zwischen Darmstadt und Gladbach. Und Mirko, im Endeffekt, ne, setzen wir die Klammer, Thema Videoassistent zum Freitag, also das letzte Spiel des Spieltags, bietet auch eine unfassbar diskutable Entscheidung. Ja. Eine rote Karte verbunden mit dem Elfmeter für die Gladbach, der zwar verschossen wurde, aber die rote Karte hat natürlich einen brutalen Impact aufs Spiel.
Die rote Karte ist sehr, 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 sehr hart. Lothar, du wirst es dir sicherlich auch gleich anschauen. Aber die 3-0-Führung von Darmstadt war auch sehr beeindruckend, erste Halbzeit. Also nach 3 Niederlagen gegen Gladbach mit 3-0 zu starten, das ist auch beeindruckend. Aber die Gladbacher kommen zumindest ein Stück weit zurück mit einer echt sehr, sehr glücklichen roten Karte gegen Darmstadt. Und vielleicht biegen sie sogar noch ganz.
Wir bieten an, zu gucken.
Es bietet sich an.
Ja, es bietet sich an, ihr bietet an. Wir werden darauf zurückkommen. Ganz kurz, Lothar. Wäre das für Gladbach so eine richtige auch Befreiung, wenn man so ein Spiel vielleicht sogar noch drehen könnte? Also, 2-3 Minuten sind ja, glaube ich, noch auf der Uhr. Ich weiß
ja, lassen wir mal dieses Ergebnis so, wie es ist. Ja, also kann man nicht vom Punktgewinn reden unbedingt für Gladbach. Weil wenn ich nach Darmstadt fahre als Borussia Mönchengladbach, habe ich andere Ziele. Ja, man weiß, die Aufsteiger sind gefährlich, gerade am Anfang der Saison. Darmstadt aber auch noch nicht übermäßig gepunktet, soviel ich weiß. Von dieser Seite her, ja, kommt man zurück, ist gut. Aber andererseits hat die rote Karte wahrscheinlich großen Einfluss auf dieses Spiel gehabt, um dass Mönchengladbach die Möglichkeit gehabt hat, dann zu drehen. Aber natürlich, gute Moral von Borussia Mönchengladbach. Und vielleicht gibt das Hoffnung für die nächsten Wochen.
Wir greifen ja bei SK90 die Dinge gerne mal in einem größeren Kontext auf. Und deshalb habe ich jetzt auch ein Buch mitgebracht, das ich Ihnen natürlich empfehlen möchte. Felix Magath, geschrieben von Harald Kaiser, renommierter Journalist, Gegensätzliches. Würdest du das lesen, Silvi?
Bestimmt. Ne? Ja, und dann fehlt ja noch das Kapitel, wenn er vielleicht dann doch Bundestrainer wird.
Genau, das wird dann
das können wir dann hinten rein. Genau.
Um Gegensätzliches.
Oder so.
Wird ein eigenes Buch. Wird ein eigenes
Buch. Mit du als Co-Autor.
Zweite Auflage.
Ich schreibe Felix, das Grußwort.
Vorwort.
Um was geht's? Gegensätzliches ist ja ein Titel, der schon auch auf Ihr Leben zutrifft.
Es geht
um Sie, das
um
ist
mich,
nicht überraschend.
Ja, und es geht darum, deswegen der Titel Gegensätzliches. Ich bin ja in der Branche nie so ganz, so habe ich jedenfalls das Gefühl, greifbar gewesen. Ne? Man hat mit mir nicht so viel anfangen können. Man hat mich ja zum Beispiel reduziert auf Konditionstraining. Und wenn also jemand wirklich glaubt, dass man einen Verein wie Wolfsburg in 2 Jahren zum Meister machen kann, nur mit Konditionstraining, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Insofern glaube ich halt, dass ich in der Öffentlichkeit anders rübergekommen bin, als ich tatsächlich bin. Und deswegen war es mir ein Bedürfnis aus meiner Sicht, meine Karriere darzustellen. Ich habe dabei nur festgestellt, und das möchte ich Lothar schon mal mit auf den Weg geben, wenn er sowas schreiben will, dann soll er sich viel Zeit nehmen, weil wir haben so viel erlebt, dass es gar nicht alles in ein Buch passt. Insofern muss der Leser dann auch ein bisschen auch mitdenken. Aber ich habe das Feedback bekommen, es wäre gut geschrieben. Das, wie gesagt, die Ehre gebührt dann dem Herrn Kaiser, der das geschrieben hat. Ich selbst habe mich damit halt schwer getan, das einzuordnen, aber ich glaube, der eine oder andere hat Spaß daran.
Legen wir den Leserinnen und Lesern ans Herz. Bedanke mich ganz herzlich bei der munteren Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und verweise auf Michael Leopold und Mirko Slomka, denn das Spiel, wir haben es ja eben gehört, in Darmstadt gegen Gladbach bietet sehr, sehr viel. Viel Spaß dabei, schönen Abend noch, tschüss und auf Wiedersehen.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.